Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung und Einstieg in unser heutiges österliches Thema haben wir nur einen Vers, 2. Petrus 1, Vers 19, 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir haben umso fester das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Im Zusammenhang der Predigt werdet ihr dann noch erfahren, was es genau mit dem heutigen Thema zu tun hat, dass der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dieses wunderbare Osterfest auch dieses Jahr wieder miteinander feiern dürfen. Dürfen uns darüber freuen, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Bist für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen und hast unsere Sünde getragen, die uns hätte treffen müssen. Die Schuld, die Strafe, das Gericht. Dafür können wir nicht genug Danke sagen. Und am Ostermorgen hast du es unter Beweis gestellt, dass du am Kreuz von Golgatha wirklich unser Heil vollbracht hast, der Tod überwunden ist, das Leben da ist, Licht in die Finsternis gekommen ist und dass unser Leben deshalb, ganz egal wie finster es um uns her äußerlich auch sein mag, immer von diesem Licht des Ostertages erfüllt sein darf, von der Kraft deiner Auferstehung getragen. Wir loben und preisen dich dafür. Danken dir für alle, die du hierher geführt hast. Danken dir für alle, die auch von zu Hause mithören und mitsehen, mit uns beten, gemeinsam dich loben mit unseren Liedern. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und wir auf dein Wort hören dürfen, dass du uns Mut und Zuversicht schenkst in der Gemeinschaft mit dir. Amen. Als Gottes Wort zur Predigt hören wir auch einen Vers, Offenbarung 22, Vers 16. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, wir feiern heute Ostern. In Verbindung mit Karfreitag das höchste Fest der Christenheit. Weit bedeutender als Weihnachten, auch wenn Weihnachten aus sentimentalen Gründen Ostern und Karfreitag in der breiten Masse leider längst den Rang abgelaufen hat. Aber was wäre Weihnachten ohne Karfreitag und Ostern? Gottes Sohn wäre in die Welt gekommen, hätte sich mit uns solidarisch gemacht, und ein Großteil sogenannter christlicher Verkündigung beschränkt sich längst auch darauf, mit unserem Leiden, mit unserer Not. Aber liebe Geschwister, Hand aufs Herz, was hätte uns das gebracht? Außer ein bisschen Symbol des Mitgefühls, nichts. Rein gar nichts. Aber der Sohn Gottes ist eben nicht nur Mensch geworden, er ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünde, für unsere Schuld, hat das Gericht Gottes über uns auf sich genommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. An Karfreitag konnte Jesus dieses Werk abschließen mit den Worten: Es ist vollbracht. Ganz wichtig, muss ich auch aus aktuellen Gründen immer wieder betonen, wann hat er das gesagt? Nicht am Ostermorgen, als er auferstanden ist. Am Karfreitag, am Kreuz, hat er gesagt, es ist vollbracht. Ostern bringt heilsgeschichtlich nichts Neues. 3 Ausrufezeichen. Ostern bringt heilsgeschichtlich nichts Neues. An Ostern wird lediglich sichtbar bestätigt, was Jesus an Karfreitag bereits vollbracht hat, nämlich den Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Aber der Sieg wurde an Karfreitag vollbracht, nicht an Ostern. Ganz wichtiger Unterschied, dass wir da das eine mit dem anderen nicht vermengen. Und deshalb war gerade Karfreitag in der evangelischen Tradition der höchste Feiertag des Jahres noch vor Ostern. Das war der christliche Feiertag des Jahres schlechthin. Aber beide Feiertage gehören natürlich inhaltlich untrennbar zusammen, bilden eine Einheit, ganz klar. Nun, und das ist das Thema unseres heutigen Sonntags, ist in den vergangenen Jahren um Ostern ein merkwürdiger Streit entstanden, der sich auch in christlichen und frommen Kreisen nach meiner Wahrnehmung zunehmend verschärft hat. Einer der merkwürdigen, und ich sage, füge hinzu, absolut überflüssigen Streitpunkte, die der Teufel geschafft hat, in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufzubringen und gewaltig anzuheizen. Unser Thema: Ostern, die Göttin Ostera und die wahre Orientierung. Es wird nämlich behauptet in diesem Streit, Ostern sei in Wahrheit ein heidnisches Frühlingsfest, das der Göttin Ostara gewidmet sei. Und ich sage schon an dieser Stelle, liebe Geschwister, ein erschreckendes Beispiel, wie auch Christen, auch Fromme und Bibeltreue auf unglaublichen Blödsinn reinfallen. Lasst mich das mal wirklich so scharf sagen. Bei manchen Themen, ich habe mein cholerisches Temperament altershalber mittlerweile recht gut im Griff, aber bei manchen Themen schwillt mir der Hals doch immer noch mal wieder, auch wenn ich es versuche, mir nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Wie es wirklich gang und gäbe ist, dass man leichtfertig dummes Zeug nachplappert und sich davon beeindruckt lässt, ohne selber wirklich mal das Hirn eingeschaltet zu haben und ordentlich nachgedacht und geprüft zu haben. Ich muss das so deutlich sagen, in etlichen Punkten kann man eigentlich nur fassungslos den Kopf schütteln über das, was sich an Ideen, Gerüchten, Verschwörungstheorien auch in frommen Kreisen breit gemacht hat. Gehen wir also unserem Thema entsprechend mal ganz sachlich und wissenschaftlich der Göttin Ostara und ihrer Bedeutung fürs Osterfest auf die Spur. Beginnen wir mit der Frage, seit wann gibt es diese germanische Göttin Ostara? Die Frage lässt sich absolut eindeutig und glasklar wissenschaftlich beantworten. Exakt seit dem Jahr 1835. Nicht etwa vor Christus, sondern nach Christus. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Und wer hat sie erfunden? Passenderweise Jakob Grimm. Auch das lässt sich wissenschaftlich exakt nachweisen. Jakob Grimm ist euch namentlich bekannt, einer der beiden Brüder von Grimms Märchen. Ist wissenschaftlicher Fakt. Wie kam Jakob Grimm auf diese Märchenfigur Ostara? Manche wissen vielleicht, dass Jakob Grimm nicht nur mit seinem Bruder zusammen ein begnadeter Märchensammler und Märchenerzähler war. Er hat das auch getan in seiner Funktion als Sprachwissenschaftler. Also war durchaus auch ein ernstzunehmender Wissenschaftler. In dieser Funktion war er auf eine kurze Äußerung des angelsächsischen Mönches Beda Venerabilis, der lebte von 673 bis 735, gestoßen. Und dieser hatte im Jahr 725 ein Werk geschrieben mit dem lateinischen Titel De Temporum Ratione und sinngemäß dort in ein, zwei Sätzen behauptet, dass der angelsächsische Monat Eostor Monab nach einer Göttin Eostre benannt sei. Und in diesem Monat hätte man ihr zu Ehren Feste gefeiert und später hätten Christen diesen Namen für Easter gleich Ostern übernommen. Und aus dieser kurzen Äußerung des Mönchs Beda Venerabilis aus dem Jahr 725 schlussfolgerte 1100 Jahre später der Märchenerzähler Jakob Grimm messerscharf: Wenn es eine angelsächsische Göttin Eostre gegeben hat, dann dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine entsprechende germanische Göttin Ostara gegeben haben. Eben die sprachwissenschaftliche Spekulation eines Märchenerzählers. Liebe Geschwister, wir halten als erstes Zwischenergebnis fest für eine germanische Göttin Ostara. Gibt es nicht einen einzigen Hinweis, geschweige denn Beweis. Ihre mutmaßliche Existenz wurde ausschließlich geschlussfolgert auf der Grundlage eines kurzen Satzes eines Mönches aus dem Jahr 725. Bei dem ging es nicht um eine germanische Göttin Ostara, sondern um eine angelsächsische Göttin Eostre. Also wir halten fest, eine angebliche germanische Göttin Ostara verdankt ihre vermeintliche Existenz ausschließlich, wieder drei Ausrufezeichen, der Fantasie des Märchenerzählers Jakob Grimm. Wissenschaftliche Tatsache. Jetzt kommen wir da eine Spur weiter zurück. Jakob Grimm also ging aus von der angelsächsischen Göttin Eostre. Wie gut ist nun diese angelsächsische Göttin Eostre, von der Beda Venerabilis im Jahr 725 sprach, belegt? Das lässt sich kurz und knapp sagen, genauso gut wie die Göttin Ostara. Nämlich überhaupt nicht. Außer diesem Satz von Beda Venerabilis aus dem Jahr 725 gibt es nicht einen einzigen, ich wiederhole, nicht einen einzigen, wieder drei Ausrufezeichen, nicht einen einzigen Hinweis auf die Existenz und die angebliche Verehrung einer angeblichen Göttin Eostre. Niemand weiß, wie und woher Beda Venerabilis, der auch für manche andere Schurkenstücke gut war, sich diese Göttin aus den Fingern gesogen hat. Und das hat dann auch interessanterweise 1100 Jahre lang niemanden interessiert. Also niemand hat das ernst genommen, was der Beda Venerabilis da 725 verzapft hat, bis eben dann der Märchenerzähler Jakob Grimm als Sprachwissenschaftler kam und meinte, schlussfolgern zu müssen, was dann voll in die sprichwörtliche Hose ging. Wir halten als zweites wissenschaftliches Zwischenergebnis fest, es gibt außer der kurzen spekulativen Behauptung von Beda Venerabilis keinen Hinweis auf Existenz oder Verehrung einer Göttin Eostre. Keine zweite Quelle aus der Antike oder Frühmittelalter, keinerlei archäologischen Funde, keine Inschriften, keine mythologischen Texte, die diese Göttin erwähnen würden. Nichts, nada, nothing. Hundertprozentige Fehlanzeige. Liebe Geschwister, ein exorbitantes Paradebeispiel, wie aus dem totalen Nichts ein Schreckgespenst für die Christenheit konstruiert werden konnte. Leider nicht das Einzige. Ich beschränke mich heute aber osterhalber auf dieses. Die alternative Gerüchteküche, in der sich leider auch erschreckend viele Christen tummeln, hat es also geschafft, aus diesem umfassenden Nichts einen massiven Angriff auf das christliche Osterfest zu formen. Mit einer Kette von unsinnigen Behauptungen, die allesamt jedweder Grundlage entbehren. Die Wissenschaft, man muss im Internet nur genau und ernst genug nachfragen, dann weiß das Internet das alles ganz genau auch. Wenn man nicht genau genug nachfragt, kriegt man auch da manchen Blödsinn verzapft. Die Wissenschaft hat diesen Unfug längst erkannt. Also ich arbeite durchaus auch gerne mal mit ChatGPT. Ist gar nicht so schlecht, auch wenn manche Zedermord ja dann schreien mit der KI. Man darf sie gebrauchen, aber man muss da aufpassen. Auch an dieser Stelle ist mir aufgefallen, wenn man die richtigen Fragen stellt, weiß ChatGPT diese ganze Geschichte haarklein. Wenn man nicht genau genug fragt, erzählt einem ChatGPT auch die Story von der Göttin Ostara. Obwohl es interessanterweise die anderen Daten auch hat. Also offensichtlich, wie die Algorithmen da gebucht sind, greift es mal auf diese Quelle, auf Unsinn und mal auf seriöses wissenschaftliches Wissen zurück. Man muss mitdenken und vorsichtig sein. Wie beim Navi-Autofahren auch. Mancher hat dem Navi blind vertraut und noch wissen, wohin das führen kann. Mit ChatGPT und der KI genauso gefährlich. Die Wissenschaft hat aber im Kern diesen Unfug längst erkannt und auch benannt und weiß ganz genau zu sagen, dass es von der Göttin Eostre und Ostara keinerlei Hinweise gibt und dass sich der Begriff Easter im Englischen und Ostern im Deutschen ganz naheliegend woher ableitet. East, Ost, vom Osten, ganz schlicht. Naheliegend kann man eigentlich drauf kommen. Wenn man erstmal die Göttin Ostara aus dem Hirn und aus den Denkblockaden entfernt hat, dann liegt es eigentlich ganz offen am Tage. Darauf kommen wir gleich noch. Auch interessant und wichtig und wieder symptomatisch, liebe Geschwister, symptomatisch. Der Mythos, Christen hätten den Heiden ihr Fest gestohlen, Ostern eben, kam mit Jakob Grimm im 19. Jahrhundert auf und erreichte seinen Höhepunkt. Ich habe mich auch gefragt, wann hat sich das eigentlich so entwickelt? Ich bin dem an sich erst in den letzten Jahren begegnet. Kenne ich eigentlich von meiner Kindheit, Jugend und lange Jahre meines Pfarrdienstes und Pastorendienstes überhaupt nicht. Hat sich irgendwann in der letzten Zeit explosionsartig vermehrt, wie mancher andere Unfug auch. Tatsächlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Rahmen von esoterischen und neuheidnischen Strömungen. Also das sind Gedanken, die dann von Esoterikern und Neuheiten aufgenommen werden, dann ins Internet gestellt. Und ich arbeite seit Jahren viel mit dem Internet und recherchiere. Und das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Bei manchen Themen gebt ihr was in die Suchmaschine ein und ihr findet 500 Beiträge. Und dann lest ihr den ersten, ihr lest den zweiten, ihr lest den dritten, ihr lest bis zum 15. Und es ist 500 Mal der gleiche Beitrag kopiert von allen möglichen Leuten, unreflektiert übernommen und mehr oder weniger identisch eingestellt. So verbreitet sich Unsinn. Leider auch in christliche Gemeinden hinein. Irgendwelche esoterischen und heidnischen Dummschwätzer behaupten also etwas, weil sie angebliches heidnisches Kulturgut wiederbeleben wollen. Die Christen hätten Ostern von der Göttin Ostara geglaubt. Und jede Menge Christen lassen sich davon beeindrucken. Plappern das einfach nach, wettern gegen Ostern, den Osterhasen und die Ostereier. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Ich stelle es immer wieder in der Diskussion fest, man übernimmt viel zu leichtfertig Argumente, ob das nun von den Adventisten wären oder von der katholischen Kirche, wenn es um den Sonntag geht. Die katholische Kirche brüstet sich, dass sie den Sonntag eingeführt habe, vollkommener Blödsinn. Aber es gibt Unmenge auch bibeltreuer Christen, die diesen Blödsinn der katholischen Kirche einfach nachplappern und als Argument gegen den Sonntag ins Feld führen. Man könnte weitere Beispiele anführen. Wir fassen diesen ersten Punkt um den angeblichen Zusammenhang von Ostern mit der heidnischen Göttin Ostara oder Eostre zusammen. Dieser ganze angebliche Zusammenhang stützt sich auf eine einzige, kurze, spekulative Behauptung aus dem Jahr 725, der jedoch Beleg fehlt. Jedoch. Also, liebe Geschwister, lasst uns die Göttin Ostara und den angeblichen heidnischen Hintergrund des Begriffs Ostern dahin entsorgen, wohin gehört, in die Mülltonne. Und macht den Deckel kräftig zu, dass er da auch nicht wieder rauskommt. Und der Streit übrigens um den Osterhasen und die Ostereier gehört, ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt manches Nackenhaar entsetzt kräuselt bei dem, was ich sage, in dieselbe Kategorie. In dieselbe Kategorie. Man muss ein bisschen weiterdenken. Nur ganz kurz, der Osterhase ist ganz bewusst ein Hase und kein Kaninchen. Es ist wichtig. Manche wissen gar nicht, dass es da Unterschiede gibt, aber die sind fundamental, auch wenn die beiden wirklich sehr ähnlich aussehen. Unterschied zwischen Hase und Kaninchen, das Kaninchen lebt in der Höhle. Und hat eine immense Fruchtbarkeit und Vermehrung. Würde also als Symbol für Fruchtbarkeitskult, was man dann auch wieder dem Osterhasen unterstellt, taugen. Beim Osterhasen ist es ganz anders. Der Hase lebt über Tag und ist sehr sparsam in der Vermehrung. Weshalb er auch viel mehr als das Kaninchen vom Aussterben bedroht ist, der arme Kerl. Der pflanzt sich nur sehr spärlich fort. Also der Osterhase ist kein Kaninchen, sondern ein Hase mit einer ganz anderen Symbolik. Und er hat genauso wie die Ostereier absolut rein gar nichts mit irgendwelchen Fruchtbarkeitskulten zu tun, denn das Kaninchen würde sich, wie gesagt, aufgrund seiner wirklich sprichwörtlichen Vermehrungsrate als Symbol für Fruchtbarkeitskult eignen, der Hase ganz und gar nicht. Was ist das Symbol des Hasen? Der Hase galt, ich war selbst überrascht, als ich das vor Jahren mal recherchiert habe, bereits zu byzantinischen Zeiten, wir reden vom frühen Mittelalter, also etwa ab 400 nach Christus, war der Hase bereits ein Symbol für Christus. Und zwar warum? Man muss da zugegebenermaßen schon ein bisschen Hintergrundwissen haben, sonst kommt man in der Tat nicht drauf. Wie gesagt, der Feldhase lebt anders als das Kaninchen nicht in Erdhöhlen, sondern über Tag. Und der Hase nicht nur gebraten, sondern auch roh viele Liebhaber hat, ist der Hase ein begehrtes Beutetier. Sprich, er hat viele Feinde, die ihm ans Leder wollen. Und deshalb ist der Hase außerordentlich wachsam. Er schläft tatsächlich innerhalb von 24 Stunden nur 1 bis 2 Stunden richtig. Ansonsten ruht er, aber wachsam mit offenen Augen. Und diese Wachsamkeit des Hasen wurde in der frühen Christenheit bereits ein Symbol für Christus, der ständig über den Seinen aufmerksam wacht. Genauso wie wir es im Alten Testament schon lesen, des Herrn Augen schauen alle Lande. Also das ist die Symbolik des Osterhasens. Der Hase, uraltes Symbol für Jesus Christus. Mit Fruchtbarkeitskult nichts zu tun. Bei den Ostereiern ist die Symbolik eigentlich ganz leicht. Da wundere ich mich immer wieder, dass da nicht jeder sofort ganz easy drauf kommen kann. Das Ei, das einfach tot da liegt und irgendwann aufgeht und Leben kommt raus. Ganz klar, Ostereier symbolisieren seit jeher die Auferstehung. Und traditionell wurden die Ostereier, was ja bei den sorbischen Gepflogenheiten immer noch der Fall ist, in den Ostkirchen meines Wissens auch weit verbreitet, rot gefärbt. Später hat man dann alle möglichen anderen Farben verwendet. Traditionell ist das Osterei auch wieder logisch von der Symbolik rot gefärbt, weil es eben die Verbindung von Karfreitag, dem Blut Jesu, zu Ostern darstellt. Also sowohl der Osterhase als auch die Ostereier sind ganz und gar christliche Symbole. Man muss sie nicht haben. Ich vermute mal ganz scharf, man kann ohne Osterhasen und ohne Ostereier gerettet werden. Aber es gibt keinen Grund, gegen sie zu Felde zu ziehen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Das ist noch gut, ja. Es gibt so viele Feldzüge heute, auch in der frommen Christenheit, die völlig unnötig sind. Und ihr müsst immer überlegen, liebe Geschwister, wer hat ein Interesse daran, die Christenheit in unnötigen Feldzügen gegeneinander aufzuhetzen und aufzuwiegeln und Kraft zu verbrauchen. Ist ganz klar, wer dahinter steckt. Also lassen wir uns nicht für diese Feldzüge der fremden Macht missbrauchen. Wenn wir keine Ostereier mögen, lassen wir es bleiben, überhaupt kein Problem. Aber regen uns doch nicht auf über den, der sich an den Ostereiern und am Osterhasen freut. Wir wissen alle, die Ostereier und der Osterhase sind nicht das Entscheidende, sondern Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und das dürfen wir auch denen zutrauen, dass die das wissen, die Ostereier haben und Osterhasen. Woher kommt aber nun der englische Begriff Easter und das germanische Ostern für das Osterfest? In der Tat ist es sprachlich ungewöhnlich, wusste ich an sich auch noch nicht so lange. In den meisten Sprachen wird der Name für das Auferstehungsfest unseres Herrn weiterhin vom jüdischen Passa abgeleitet. Easter und Ostern tanzen da sprachlich tatsächlich ganz auffällig aus der Reihe. Wobei allerdings auch hier der Sinn nahe liegt und eigentlich offenkundig ist, dass man wie beim Osterei ganz von selbst draufkommen kann, dass sich nämlich Easter, East und Ostern, Ost ganz einfach und naheliegend vom Osten ableiten. Der Osten, auch das könnte man eigentlich wissen, wenn man aufmerksam wahrnehmend durch die Welt zieht, hat für die Christenheit seit jeher eine mehrfache symbolische Bedeutung. Im Osten liegt von Europa aus betrachtet Jerusalem und der Ölberg. Und auf dem Ölberg wird der wiederkommende Herr erscheinen. Außerdem geht bekanntermaßen, es handelt sich hier tatsächlich um kein Geheimnis und keine Verschwörungstheorie, im Osten die Sonne auf. Und da steht der Morgenstern. Und da ist die Morgenröte, das erste Licht des neuen Tages zu sehen. Beides Dinge und deshalb die Lesungen, Petrusbrief und Offenbarung, der Morgenstern, Dinge, welche die Bibel auf Gott bzw. auf Jesus Christus bezieht. Wir haben deshalb Offenbarung 22, 16 gelesen, ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Auf ihn, auf sein Erscheinen wartet die Gemeinde immer sehnlicher, je finsterer es auf dieser Erde wird. Und der Morgenstern steht symbolisch für den Beginn des neuen Tages, für das Licht nach der Nacht, für Heil und Erlösung. Eben vor allem in Gestalt unseres wiederkommenden Herrn, wenn er im Osten seine Füße auf den Ölberg stellt. 4. Mose 24, 17 steht der Stern als solcher direkt für Jesus Christus selbst. Es wird ein Stern aufgehen aus Jakob. Der Osten wird nicht explizit erwähnt, ist implizit aber immer mit dabei. Warum? Wenn es um Aufgang geht, weil auch die Sterne wie die Sonne und der Mond im Osten aufgehen. Und die ganze schon ausgesprochene Symbolik fasst 2. Petrus 1, 19 zusammen, was wir als Lesung gehört haben. Umso fester haben wir das prophetische Wort, dass da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wenn der Morgenstern Jesus Christus wiederkommt, dann bricht in der Finsternis der antichristlichen Endzeit, unter der wir ja zunehmend leiden, der neue Tag an, eben von Osten her. Und damit sind wir beim letzten Gedanken und Stichwort der heutigen Predigt, nämlich bei der wahren Orientierung. Die hat unmittelbar damit zu tun. Uns ist das heute vielleicht nicht mehr so unmittelbar bewusst wie früheren Generationen, die da zumindest teilweise einen deutlichen Bildungsvorsprung hatten. Da war das Lateinische nämlich noch viel präsenter, übrigens auch im Journalismus. Wie platt Journalisten heute daherreden, wenn wir mal an einen Peter Schollatour zurückdenken oder andere Größen des Journalismus, da wird der Unterschied sehr deutlich. Und Orient kommt wieder Okzident aus dem Lateinischen. Orient von Oriri, aufgehen, Okzident von Okidere, untergehen. Das heißt, der Orient ist da, wo die Sonne aufgeht und der Okzident, der Westen, wo sie untergeht. Sich orientieren heißt also ganz einfach wörtlich, sich nach Osten auszurichten. Das ist die wörtliche Bedeutung von orientieren. Und wie kamen die auf Orientieren und Osten, wenn es um Orientierung ging? Ganz einfach, weil das christliche Gedankengut die Sprache ganz stark geprägt hat. Wer sich wirklich orientiert, wer also die wahre Orientierung für sein Leben hat, der orientiert sich an der Auferstehung, am Licht des neuen Tages, an Jesus, an seiner Wiederkunft. Für all das steht der Osten, der Orient. Und der Osten hatte deshalb von Anfang an eine enorme symbolische Bedeutung in der Christenheit. Er galt als Symbol für Christus und das Licht der Welt schlechthin, während der Westen symbolisch Richtung des Sonnenuntergangs, wo es finster wird, als Seite der Finsternis, als Seite Satans betrachtet wurde. Und schon im 2. Jahrhundert beteten Christen deshalb nach Osten gerichtet. Spannend, gell? Da merken wir auch wieder, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn es um Ähnlichkeiten geht. Manchem gehen da vielleicht schon wieder die Zehennägel hoch. Beten Richtung Osten, das machen doch die Muslime auch. Klar, weil da Mekka liegt von uns aus betrachtet. Aber deshalb haben die Muslime und die Christen, die nach Osten beten, gar nichts miteinander zu tun, hat ganz andere Hintergründe, auch wenn beide das Gleiche tun, nach Osten beten. Ja? Also wir müssen ganz vorsichtig sein, aus reinen Ähnlichkeiten auf Abhängigkeiten zu schließen. Sehe ich auch am laufenden Band in der Christenheit in den heutigen Zeiten. Da werden irgendwelche Ähnlichkeiten zusammengesetzt und dann wird auf angebliche, mutmaßliche Abhängigkeiten spekuliert. Ganz falsch. Müssen wir ganz vorsichtig sein. Die Muslime beten Richtung Osten, weil dort Mekka liegt. Die Christen haben seit dem 2. Jahrhundert Richtung Osten gebetet, weil dort der Ölberg liegt. Der Ort der Wiederkunft unseres Herrn. Und dorthin ist ihr Denken ausgerichtet. Deshalb, also der Osten, steht der Morgenstern, erscheint das Licht des ersten neuen Tages, die Auferstehung Jesu geschah am frühen Morgen, als die Sonne aufging, auch Bedeutung für Osten, und eben der Ölberg, wo Christus wiederkommt. Wahrscheinlich der wichtigste Punkt der ganzen Geschichte. Die Wiederkunft war ja immer das Ziel der Christenheit, auf das sie ausgerichtet war. Und so hatte der Osten schon im ganz frühen Christentum eine entsprechend starke symbolische Bedeutung, die weit ins praktische Leben der Gemeinde hineinreichte, bis in die Taufpraxis. Schon aus dem 2. Jahrhundert etwa, Tertullian lebte von 155 bis 220, wird das berichtet später, ich erwähne die Namen einfach, dass ihr es mal gehört habt, Kyrill von Jerusalem, 313 bis 386, Basilius der Große, 330 bis 379, wird folgender Ablauf der Taufe berichtet. Also ganz früh, wir sind in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Der Täufling steht zuerst nach Westen gerichtet, dem Ort des Sonnenuntergangs, der Finsternis, dem Reich Satans symbolisch. Und in diese Richtung nach Westen spricht der Täufling die sogenannte Abrenunciatio Diaboli, die Absage an den Teufel, war in der Taufe seit jeher ein zentraler Bestandteil. Weil der Mensch, bei uns ist das nicht mehr ganz so präsent, wir sind ja Scheinchristen, bis wir zum Glauben kommen und dann wirkliche Christen werden. Aber der knackige Heide, der richtig im Heidentum, im Okkultismus lebt, im Reich der Finsternis, für den war das enorm wichtig, sich von diesem Reich der Finsternis, in dem sich sein ganzes bisheriges Leben abgespielt hat, loszusagen. Und deshalb die Absage an den Teufel, elementarer Bestandteil der Taufe, damit beginnt sie und wurde von der frühen Christenheit von 200 an nachweislich Richtung Westen gesprochen. Nach dieser Absage an den Teufel dreht sich der Täufling nach Osten um und spricht nun das christliche Glaubensbekenntnis. Bekennt sich damit zu seinem neuen Leben mit Jesus Christus als seinem Heiland und Herrn. Wir sehen da sehr deutlich, sehr anschaulich ein Beispiel der wahren Orientierung von der Ausrichtung zum Westen, zum Reich der Finsternis, hin zum Osten, zum Reich des Lichts. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wenn wir aufmerksam durch die Weltgeschichte gehen, dann können wir eigentlich die Bedeutung des Ostens für die Christenheit auch woran erkennen. An unserer Kirche nicht, an den neueren nicht mehr, aber denkt mal an die früheren. Die Kirchen wurden traditionell sehr, sehr früh nach Osten ausgerichtet, gebaut. Der Chorraum, Altar, Kreuz, Osten, Haupteingang, Westen. Man kommt im Westen rein und geht nach Osten. Und die Gemeinde ist im Lied, im Gebet, im Hören auf Gottes Wort nach Osten ausgerichtet. Da christliches Denken, ich habe es schon gesagt, auch sprachbildend ganz tief in unserer westlichen Kultur verankert war, hat diese bewusst christliche Ausrichtung nach Osten zum Orient auch die Bedeutung der richtigen Orientierung angenommen. Denkt daran, wenn er in Zukunft von Orientieren und Orientierung redet, was damit eigentlich gemeint ist, die Ausrichtung auf Jesus, auf unseren wiederkommenden Herrn. Das ist die wahre, echte Orientierung. Wer richtig orientiert ist, orientiert sich an Jesus, an seinem Wort, am Heil, das er für uns am Kreuz vollbracht hat, und er blickt erwartungsvoll nach Osten, wo unser Herr wiederkommt, wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt. Ihr Lieben, deshalb die ganz, ganz herzliche und dringliche Bitte, lasst uns nicht leichtfertig nachreden, was andere sich wie auch immer aus den Fingern gesogen haben. Bevor wir etwas nachreden, lasst uns selber ernsthaft denken und prüfen. Und lassen wir uns die Freude an Ostern und auch an den anderen christlichen Festen, Weihnachten könnte man ja Ähnliches noch ausführen, machen wir heute nicht. Und auch an den Symbolen nicht rauben durch absurde Spekulationen. ich kann es immer wieder nur sagen, ist für mich eine Erkenntnis eigentlich der letzten Jahre. Ich komme ja von Hause aus dem Luthertum. Und ich sage, ich bin auch bekennender Lutheraner und immer mehr, wenn ich diese ganzen Dinge auch sehe. Und bedauere immer stärker zutiefst, dass ich auch im freikirchlichen Bereich, was ich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre immer mehr gemerkt habe, mit negativen Wahrnehmungen, mit negativen Ausformungen, die reformierte Tradition mit ihrer Neigung zur Bilderstürmerei und Symbolfeindlichkeit ganz stark durchgesetzt hat. Und diese reformierte Symbolfeindlichkeit ist übrigens völlig unbiblisch in dieser Ausprägung. Gott liebt Symbole. Man kann das gar nicht intensiv genug betonen. Gott liebt Symbole. Er weiß, dass wir aus Fleisch und Blut sind. Und deshalb gibt er uns Anschauungsmaterial, das wir anschauen und ansehen und antasten können. Wenn wir an die Stiftshütte und an den Tempel denken, reine Symbolik, jeder Gegenstand reine Symbolik, von vorn bis hinten. Wenn wir an die Taufe denken, das Wasser tut freilich nichts, sagt Luther auch. Das Wasser, das Taufwasser ist nichts Heiliges, kann man hinterher zum Blumengießen verwenden, sagt Luther. Manchen guten Katholiken hat sie das Nackenhaar gesträubt. Aber es ist ein Symbol, das wir sehen, das wir spüren können. Das Brot und Wein beim Abendmahl. Symbol gibt uns der Herr Jesus selber. Also Gott liebt Symbole und diese Symbolfeindlichkeit in der reformierten Ausprägung ist völlig unbiblisch. Lasst uns auch das wirklich hinten runterkippen. Und feiern wir fröhlich Ostern. Und es ist auch nicht heidnisch, Osterhasen zu verschenken und Ostereier zu suchen. Und außerdem, wenn wir dann gleich kurz vor Schluss noch beim Suchen sind, auch wieder ganz einfache Symbolik. Warum kam man darauf, Ostereier zu suchen? Ganz simpel. Wer traut sich's zu sagen? Ich weiß, es ist so einfach. Kindergartenfrage eigentlich. Na, am Ostermorgen, da kam die Maria Magdalena, das Grab war leer und die sucht, wo sie ihn hingelegt haben. Und wenn man sehr früh in der Christenheit auch solche Dinge nachgespielt und symbolisch nachgemacht hat, übrigens auch wieder biblische Tradition, wenn er an die Passafeier denkt. In der jüdischen Passafeier der Auszug aus Ägypten nachgearbeitet und abgearbeitet wird, ja, damit sich dieser Vorgang verinnerlicht. Und so hat eben auch dieses Spielerische, die Ostereier suchen, erinnert an das Suchen des Leichnam Jesu. Der ist weg, wo ist er denn? Also, lassen wir uns die Freude an all dem nicht rauben, es muss man nicht haben, aber wer es hat, der soll es fröhlich machen und der andere soll sich nicht drüber aufregen. Das spart jede Menge graue Haare, schont die Nerven und sorgt für Frieden in der Christenheit. Und das ist doch ganz wichtig, dass wir uns miteinander fröhlich und ungeniert am Osterfest, am Weihnachtsfest und an all diesen wunderbaren Dingen freuen können, die der Herr für uns vollbracht hat. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in der Tat allen Grund gegeben hast, fröhlich alle Tage zu singen. Halleluja, gelobt sei unser Herr Jesus Christus. Gelobt sei der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater. Du hast so unendlich viel für uns getan. Wir können uns gar nicht fassen, dass du, der allmächtige Gott, sich so weit herabgelassen hat zu uns. In unsere Not nicht eben nur herein solidarisch begeben, um dann wieder mal edel zu entschwinden, sondern du hast viel mehr getragen, als du uns auflädst, nämlich auch die totale Gottverlassenheit am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Musstest du in dieser tiefsten Stunde sagen. Uns bleibt das erspart. Wir müssen keinen Augenblick sein, in dem wir von dir verlassen wären. Das ist so wunderbar, wenn wir auch schauen auf die Zeiten, die vor uns liegen. Wir sehen, wie sich immer mehr Unheil zusammenbraut, wie die Mächte der Finsternis immer mächtiger werden, aber dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen müssen, auch in diesen Tagen, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diese Macht der Finsternis schauen, auch wenn sie sich immer bedrohlicher um uns herum gebärdet, Wir dürfen die rechte Orientierung haben, richten unseren Blick fröhlich zuversichtlich nach Osten, dir, dem wiederkommenden Herrn, entgegen. Und wissen, dass du schon unterwegs bist, uns zu helfen, uns zur Seite zu stehen, bist du immer schon da. Wir sind geborgen, getragen in dir. Auch in der kommenden Woche, egal was auch dieses weitere Jahr für uns bringen mag, Herr, du kennst die Sorgen, die Nöte, die Herausforderung eines jeden Einzelnen, sei es Krankheit, die ärztlich-medizinisch vielleicht unheilbar sein könnte, aber wir wissen, dass dir kein Ding unmöglich ist und legen dir alle Kranken an Leib und Seele, Bedürftigen dar, dass du dort, wo es nach deinem Willen möglich ist, wirklich Wunder vollbringend, heilend eingreifst, über alles menschlich Vorstellbare, alles ärztlich-medizinisch Denkbare hinaus. Wir wissen, für dich überhaupt kein Problem. Aber dass du nicht nur heilst, sondern dass du auch die Seele zurechtbringst, dass Menschen, wenn sie deine Heilung erfahren, nicht zum Alltag übergehen, sondern wirklich ihr Leben auch neu an dir ausrichten und orientieren, damit sie wirkliche Rettung erfahren. Nicht nur von körperlicher Krankheit, sondern vom Tod zum ewigen Leben. Wir danken dir, dass du auch unsere Gemeinde weiter begleitest, dass du sie von allen Seiten umgibst, deine Hände schützend, segnend, bewahrend über sie hältst, wie du es bisher getan hast, so dürfen wir dich bitten, dass du das weiter tun wirst bis zum Tag der Entrückung, durch alle Angriffe der Finsternis hindurch, dass du dich auch in all diesen Angriffen als der wunderbare, siegreiche Herr erweisen wirst. Du hast diesen Sieg errungen am Kreuz, du hast ihn offenbart am Ostersonntag und wir dürfen in diesem Sieg leben. Auch in allen äußeren Leiden und Krankheiten, in Verfolgung und Not, in Arbeitslosigkeit und manch anderem, was diese Weltzeit noch mit sich bringen mag. Aber in allem sind wir in dir geborgen und wissen, dass das alles uns zum Besten dienen wird, durch deine Hand. Und so dürfen wir auch fröhlich und getrost weiter vorangehen und wissen uns bei dir und dich, bei uns, in uns, mit uns. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Jesus selbst gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.